Hallo Klickenabendler, hier ist der Smooker.
Und die Berna.
Und wir sind mal wieder im Auto. Hey, beim vorletzten Presseevent noch vor der großen Essenmesse der Spiel, die dann am 24. Oktober anfängt. Und zwar waren wir dieses Wochenende beim Kosmos Verlag und der hat sein Presseevent dieses Jahr wieder dort gemacht im Kloster, wo er es auch letztes Jahr gemacht hat.
Heidau.
In Heidau.
Nein, das Kloster heißt Heidau.
Kloster Heidau in Morschen. Genau. Davon fahren wir jetzt nach Hause. Die Ayana war auch wieder brav mit, wurde auch wieder gelobt, dass sie so happy und ruhig ist und das alles mit sich ergehen lässt und schläft jetzt hier in Ruhe hinter uns. Und wir können die Zeit wieder nutzen, um über die Kosmos-Neuheiten zu sprechen, die jetzt alle im Herbst dann erscheinen werden. Vor Ort waren wieder einige Blogger und Presseleute. Ich glaube, wir waren so zwischen 30 und 40 Leute, wie das so gang und gäbe beim Kosmos Presse Event ist. Es gab wieder ein sehr schönes Umfeld drumherum mit gutem Essen und es gab wieder ein Live-Event, den die Berner, glaube ich, diesmal gar nicht so richtig mitbekommen hat, aber so halb.
Nur so das Ende.
Ja, und zwar gab es eine Feuershow, wo dann am Schluss ein brennendes Banner da stand, Roll for Adventure. Die Feuershow war auch echt ganz cool gemacht. Und danach haben wir uns dann den ganzen Neuheiten gewidmet. Wenn denn die Ayana es zugelassen hat bei der Berna. Aber ich glaube, die Berna hat fast alles mitgespielt, außer ein Spiel, meine ich.
Ja, gestern habe ich ziemlich viel gespielt.
Genau. Gestern hatten wir nur tatsächlich die Anekdote. Wir haben uns das angeguckt, die ganze Lokation mit den Spielräumen. Alles soweit gut. Und dann war eine liebe, nette Dame vom Catering oder vom Hotel so nett und hat uns einen separaten Tagungsraum aufgeschlossen, wo wir die Ayana dann zum Schlafen reingelegen haben. Das hat auch ziemlich gut geklappt, zwei, dreimal, wo sie geschrien hat, konnte die Berna sie wieder beruhigen. Und sie hat da wunderbar geschlafen und dann irgendwann mal, ich glaube so gegen Mitternacht, ist sie wach geworden. Die Berna hat geguckt wie immer und dann kam sie irgendwann mal wieder zurück zu mir und sah nicht mehr so glücklich aus. Was ist denn da passiert?
Ja, da war der Raum dann zu. Und das Kind natürlich noch drin.
Ja, da hatte irgendjemand vom Hotel nicht nachgedacht oder nicht reingeguckt in den Raum und hat den Raum, wo unser Baby drin war, zugeschlossen. Sehr clever, das fand die Ayana gar nicht witzig, wenn sie schreit, dass da keiner kommt und wir kamen nicht zu ihr. Das war dann wahrscheinlich so 10 Minuten oder so.
Ja, ungefähr. Also es war jetzt gar nicht so lang, aber das Ding ist halt, eigentlich wird sie gar nicht wirklich wach nachts, sondern macht dann nur so ein bisschen so und wenn sie dann, also wenn sie Hunger hat, meistens ist sie dann gleich wieder ruhig und schläft weiter. Jetzt ist sie aber halt dann richtig wach geworden und dann war halt keiner da, da war sie dann schon, liefen dann schon ganz schön die Tränen.
War ist
sie
ja
schon
nichts ein bisschen Schlimmes panisch. Passiert, überhaupt nicht, weil wir konnten sie ja sehen. Ist halt echt doof gelaufen, weil danach war dann die Nacht für die Berna dann auch rum, weil dann hat sie das nicht mehr zugelassen natürlich, dass die Berna die Ayana verlässt. Und sie hatte riesengroße Kullertränen. Ja, ja. Das Hotel hat sich aber entschuldigt.
Ja, ist jetzt auch nichts passiert. Ist schon okay. Ist nicht
schlimm. Schöner Fauxpas. Eigentlich war der Grundgedanke, dass wir einen extra Tagungsraum für sie haben zum Reinsetzen, eigentlich ganz cool. Naja, gut. Wie gesagt, aber war ein super toller Event. Und dann kommen wir doch jetzt mal zu den Spielen, die wir vor Ort gespielt haben. Angefangen haben wir natürlich mit dem passenden Spiel, wo auch der Live-Event war. Das Spiel heißt Roll for Adventure und ist von den Autoren Matthew Dunstan und Brad G. Gilbert. Ich weiß gar nicht, der Matthias Notch hat gemeint, die sind ziemlich bekannt.
Er meinte, das sind die von Elysium.
Das überprüfe ich jetzt gleich mal.
Kannst du gleich Lügen strafen, meinst du, wenn es falsch ist?
Gilbert. Ja, gucken wir mal, ob das stimmt. Ich kenne ja auch nicht alle Autoren auswendig und vor allem dann nicht unbedingt diejenigen, die Amerikaner sind. Aber mir haben jetzt die zwei Namen tatsächlich erstmal nichts gesehen. Tatsächlich, er hat recht, es sind die von Elysium. Ja, also hat er komplett recht. Ohne jetzt ganz tief reinzugehen, steht hier, ja, sie waren nominiert mit Elysium. Korrekt. Okay. Matthias, der Bretterwisser, wir wussten es schon immer. Genau. Also das sind die beiden Autoren von Elysium, was bei Space Cowboys rausgekommen ist. Die haben ein Spiel, das nennt sich Roll for Adventure. Und das ist ein kooperatives Spiel für 2 bis 4 Personen. Relativ zügig spielbar. Ich meine, auf der Schachtel steht 45 Minuten.
Ja, aber das ist auch wirklich Max, glaube ich. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt 45 Minuten gespielt haben.
Nee, das geht schon relativ schnell. Hat ein modulares Spielbrett aus 4 Ecken, die zusammengesetzt ein Quadrat ergeben. Diese 4 Ecken haben eine A- und eine B-Seite. Kennt man jetzt aus vielen Spielen, auch bei Cosmos sowieso. Das mit den A- und B-Seiten. Die A-Seite ist deutlich leichter zu erklären, das Einzugsspiel. Und wenn man möchte, kann man dann einzelne oder alle Seiten auf die B-Seite nach ein paar Partien setzen. Und dann verändert sich die Funktion. Es wird ein bisschen regellastiger. Aber wenn man das Spiel kennt, ist das dann gar kein Thema. Um was geht's? Weiß ich gar nicht, wurde das gesagt? Geschichtlich weiß ich jetzt gar nicht. Aber wir sind auf jeden Fall in der Fantasy-Welt. Ja, genau. Ich glaube, ein böser Lord ist gekommen.
Kann ich dir nicht sagen, weil die Erklärung habe ich ja nicht gehört.
Und wir versuchen, die Monster, den bösen Lord, jetzt von den einzelnen Orten zu befreien. Die Orte unterscheiden sich drastisch. Das eine ist ein Wald, das andere ist eine Eiswelt. Ich glaube, eine Gruft und eine Sandwelt. Das ist ein würfelbasiertes kooperatives Spiel, angedacht für Familien, mit dem Hang zum etwas komplexeren Familienspiel, aber nicht weiter. Also jetzt kein Arkham Horror oder so, sondern schon eher sanft kooperativ mit Fantasy-Thema. Jeder von uns hat einen Fantasy-Charakter, die haben unterschiedliche Eigenschaften. Meiner zum Beispiel konnte 2 verschiedene Zahlen in die Mitte tun. Die Berner konnte, glaube ich, heilen. Das kennt man soweit. Was passiert, wenn ich am Zug bin, muss ich alle meine Würfel würfeln. Normalerweise hat man 5 Stück. Spielt man zu dritt, hat man noch einen 6. Würfel von der Spielerfarbe, die nicht mitspielt. Wenn ich die gewürfelt habe, kann ich einen Würfel einsetzen oder mehrere. Allerdings müssen sie den gleichen Wert haben. Also habe ich gewürfelt 1, 3, 2, 5 vielleicht noch und eine 6. Kann ich entweder die 1, die 3, die 6 einzeln einsetzen oder die 2 Fünfen oder eine einzelne 5. Dafür gibt es verschiedene Felder. Es gibt Felder, die uns den Sieg näher bringen. Nämlich diese magischen Diamanten müssen wir einsammeln, und zwar 5. Verschiedenfarbige, die kann man in den 3 Welten kriegen, in der Waldwelt, in der Gruft und in der Sandwüste. Bei den normalen leichten Regeln muss ich in der Sandwüste 1er ablegen. Sobald da 3 Einser liegen, rutscht eine 1 weiter. Die anderen kriegen wir wieder zurück. Dann müssen wir wieder 3 Einser hinlegen. Es rutscht wieder eine 1 weiter. Und das müssen wir noch ein drittes Mal machen. Und sobald 3 Einser weitergerutscht worden sind, können wir einen Würfel da dauerhaft lassen. Den verlieren wir halt für immer in dieser Partie und kriegen dafür einen Diamanten. Und dann kann man das Ganze wieder von vorne beginnen. Dann gab es den Wald. Da müssen wir 5er und 6er horten. Ist egal, welche. Also ob man 6 oder 5er da hortet oder gemischt, das ist total wurscht. Am Anfang braucht man 5 Stück, dann kriegt man einen Diamanten. Das nächste Mal braucht man schon 6 Stück, dann kriegt man einen Diamanten. Dann braucht man immer mehr, die man da ablegt. Aber wir verlieren die Würfel nicht auf Dauer. Dann haben wir noch die Gruft. Die Gruft besteht aus 2er, 3er und 4ern. Wir brauchen 4 Zweier, um eine Barriere zu knacken, dann 4 Dreier, um eine Barriere zu knacken und 4 Vierer. Und haben wir alle 3 Barrieren geknackt, egal in welcher Reihenfolge, kriegen wir einen magischen Stein und dann werden die 3 Barrieren wieder aufgestellt. Und dann gibt es noch die Eiswelt, da können wir einfach Würfel 1, 2, 3, 4, 5, 6 ablegen, aber keinen doppelt. Und je mehr wir da liegen haben, ab 4 kriegen wir eine Belohnung, nämlich einen einmaligen grauen Würfel dazu. Wenn man den eingesetzt hat, ist er weg und man kann ihn irgendwann mal wieder kriegen. Oder wir sammeln dazu sogar 5 Würfel, dann kriegt jeder diesen einmaligen Würfel plus ein Gegner wird gekillt. Oder wir sammeln sogar 6 Würfel, dann, was war noch der zusätzliche? Ach, dann darf man einen der Totenschädel zurücksetzen. Da kommen wir gleich noch zu. Das Spannende bei der Eiswelt ist allerdings, dass diese ganzen Benefits, also von dem zusätzlichen Würfel zumindest, nur ausgeführt werden für die Spieler, die da auch einen Würfel liegen haben. Genau, die Würfel setzen wir ein und wir kriegen sie halt erst wieder zurück, wenn davon irgendwas erfüllt worden ist, was ich gerade erklärt habe. Dann kriegen wir die Würfel zurück und können sie dann aber erst in unserem nächsten Zug wieder nutzen. Nachdem wir die ganzen Würfel zugeordnet haben, wird ein Gegner aufgedeckt. Der Gegner hat eine Nummer zwischen 1 und 3. Es gibt dann noch die Advanced-Gegner. Ich glaube, die haben dann höhere Werte. Muss man dann nochmal schauen. Mit denen haben wir jetzt nicht gespielt. Es gibt noch den Drachen und noch ein paar andere düsterere, wenn man den Schwierigkeitsgrad erhöht, düstere Gegner, die man dann später mit reinmischen kann, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Wenn ein Gegner aufgedeckt wird, wird geguckt, liegen schon Gegner aus im Wald, in der Gruft, in der Eiswelt, in der Sandwelt und die eine niedrigere Zahl haben. Ist das der Fall, werden sie alle aktiviert. Und das ist schlecht, weil zum Beispiel die Waldgeister, die nehmen uns immer eine 5 und eine 6 weg. Liegen da nur 5er, nehmen sie uns nur eine 5 weg. Liegen da gar keine Würfel, dann wird der Totenschädel 1 weitergerutscht. In der Gruft nehmen sie uns eine 2, eine 3 und eine 4 weg. Wenn weniger da liegen, nehmen sie halt weniger weg. Wenn da nichts liegt, geht wieder der Totenschädel auf diesem Gebiet 1 weiter. In der Sandwüste nehmen sie uns eine 1 weg. Und in der Eiswüste nehmen sie uns den höchsten Würfel von der Reihe, die da liegt, weg. Und wenn da mehrere Gegner sind und wir decken eine Dreier auf, kann es sein, dass da drei oder vier Gegner aktiviert werden und die nehmen uns dann alle die Würfel weg. Und wegnehmen heißt in diesem Fall, sie wandern in die Mitte und da kriegen wir sie auch nie wieder raus. Es sei denn, wir legen Würfel in Summe von 10 auf den Gegenstrudel. Dann werden alle, sobald da 10 liegen, also in der Summe 10, alle Würfel wieder auf die Spieler aufgeteilt. Das Problem ist, dass man auf den Gegenstrudel, sobald man da einen Würfel draufsetzt, ist sein Zug vorbei. Wenn ich dran bin, würfel ich meine 5 oder 6 Würfel und setze die ein. Dann würfel ich wieder, setze sie ein, dann würfel ich wieder, setze sie ein, bis ich keine Würfel mehr habe. Und setze ich halt früher auf diesen Gegenstrudel, dann kann ich die anderen Würfel, die ich vielleicht noch übrig habe, nicht mehr einsetzen. Nachdem alle Gegner aktiviert worden sind, die eine niedrigere Zahl haben, wird der neue Gegner auf das Feld gesetzt, wozu er passt, also Wald, Wüste, Eis oder Gruft, und macht da auch nochmal seinen Effekt. Und unter diesen ganzen Gegnern gibt es auch den bösen Schattendämon, ich weiß nicht, irgend sowas heißt da. Der ist ganz böse, weil dann werden alle Gegner aktiviert. Und es wird noch ein Würfel gewürfelt in dem Gebiet, wo auch nochmal ein Würfel entfernt wird. Und in jedem Gebiet, wo wir das halt nicht können, wandert der Totenschädel eins weiter. Und der Totenschädel ist relevant, weil, ich zoome mal gerade an ein Bild ran, damit ich das zählen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobald 7 Schritte mit dem Totenschädel in einem Gebiet nach vorne gegangen sind, ist es vorbei, das Spiel ist verloren. Aber wir können den Würfel resetten, den Totenschädel einmal mit einer Eigenschaft vom Charakter, den die Berner gespielt hat, mit dem Heiler um einen Schritt und einmal mit der Eiswüste einen komplett zurück resetten. Aber nur, wenn wir da auch 6 verschiedene Würfel angesammelt haben. Ich glaube, das waren jetzt alle Regeln oder hatte ich noch irgendwas vergessen? Ich meine nicht. Genau, ja, das müssten eigentlich alle Regeln gewesen sein. Und wir gewinnen das Spiel halt nur, wenn wir 5 Siegel haben, egal aus welchem Gebiet wir die dann geholt haben. Und dann gibt es die B-Seite, die das Ganze nochmal variabler macht, beziehungsweise anspruchsvoller. Da habe ich mir jetzt nicht alles gemerkt von der B-Seite. Aber es ähnelt dem Konzept von der A-Seite, aber mit etwas komplexeren Regeln und schwierigeren Aufgaben. Dann kann man, wie gesagt, noch einzelne Monster hinzumischen, die wir jetzt nicht gespielt haben. Drache und sowas, die machen es dann auch nochmal schwieriger. Das Spannende ist auch, dass der Schattenfürst, wenn der einmal drankommt, dann wird er immer wieder weiter in diesen Monsterstapel eingemischt. Und der Monsterstapel wird ja immer kleiner, weil jedes Mal wird ein Monster aufgedeckt. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er dann mehr und mehr drankommt, wird immer höher. Hinzu kommt, dass wir natürlich die Monster besiegen können, das hatte ich vergessen. Man kann auch Würfel auf Monster legen, mit einer 6 ist ein Monster besiegt, es können auch mehrere Würfel eine 6 geben, auch aus verschiedenen Farben und Spielern. Und es gibt auch einen Charakter, der mit einer 4 einmalig ein Monster entfernen kann. Dann gab es einen Charakter, der einmal komplett alle Würfel rerollen kann und mein Charakter konnte 2 verschiedenfarbige Symbole zahlen. Also ich konnte auch mal eine 2 und eine 4 auf dasselbe Tableau einsetzen oder sowas. Genau. Ja, das war das Spiel, haben wir gespielt. Die Berner war, soweit ich weiß, die ganze Partie dabei oder fast die ganze Partie.
Nee, ich glaube, das habe ich komplett gespielt.
Ja, ist schnell gespielt, 45 Minuten, kooperativ, Fantasy-Thema, super schöne Illustrationen vom Franz Vorwinkel. Und ich finde diese Totenschädel total cool gemacht. Die sind dreidimensional aus Plastik mit 2 verschiedenen Farben. Die sind wirklich sehr, sehr schön geworden. Und ja, mich hat das Spiel komplett überzeugt. Das war jetzt das Handmuster. Das heißt, die Grafiken und das Material war eigentlich final. Aber es war halt noch nicht die fertige Pappe von der Dicke her. Das Spiel hat mich komplett überzeugt. Ist genau das, was ich mag. Ich liebe kooperative Spiele. Ich finde es unglaublich schwer, ein kooperatives Spiel zu spielen, was kein Vielspielerspiel ist, sondern eher in den Familiensektor passt und das aber nicht zu einfach ist, dass es trotzdem noch die Entscheidungen relevant sind und der Dauerspielspaß da ist. Also wir hatten schon mehrere negative Beispiele von familiengerechten kooperativen Spielen. Dies ist das perfekte Beispiel für wenig, relativ wenig Regeln, niedrige Einstiegshürde, aber dauerhaften Spielreiß. Jetzt rein von der Erstpartie fand ich das super spannend von den Entscheidungen. Man könnte es auch ein bisschen, es hat ganz kleine Anleihen am Kniffel oder an anderen Sachen, wo ich sozusagen Pärchen, Drillinge und sowas sammeln muss. Da kommt es schon ein bisschen hin. Also man könnte es ganz, ganz üblerweise als kooperatives Kniffel bezeichnen. Es hat aber verschiedene Mechaniken, die drin sind, wo das eigentlich nicht stimmt. Aber ich finde es echt ein sehr schönes Spiel von Cosmos.
Ja, ich fand's auch ziemlich gut, es hat mir Spaß gemacht. Wie gesagt, es ist ziemlich flott gespielt eigentlich. Also da kann man locker noch eine zweite Partie hinten dranhängen, ohne Probleme. Und ich glaube, wenn man das erstmal kann, ist es umso flotter gespielt, wenn man nicht, also am Anfang muss man ja nochmal überlegen, ja, welche Funktionen, was können die alles. Aber das ist ruckzuck gespielt und ich fand es schön, es hat Spaß gemacht. Ja, ist ein nettes kooperatives Spiel.
Genau, das war das erste Spiel, was wir gespielt haben, glaube ich.
Ja.
Was haben wir denn dann gespielt? Ich habe dann hier das Imhotep 2, ja, das stimmt aber nicht. Nein, zwischendurch hatten wir gespielt das Lost Cities. Und zwar, ich weiß gerade den Untertitel nicht mehr.
Irgendwas mit Rivalen?
Ja, kann sein, die Rivalen oder so. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, sorry. Es gab mal das Lost Cities Kartenspiel. Das war ein Zweierspiel in der Zweierreihe. Dann hatte der Rainer Knizian das als Keltis, als Brettspiel veröffentlicht. Das wurde auch Spiel des Jahres im selben Jahr, wo Wer war's, das Spiel des Jahres wurde. Daraufhin kam zum Keltis Brettspiel, das ja das Spiel des Jahres Pappel drauf hatte, das Keltis Kartenspiel raus. Das war dann das Lost Cities und das Keltis Würfelspiel, das Keltis Mitbringspiel. Und jetzt haben sie wieder alles auf Lost Cities geändert. Es gibt also ein Lost Cities Brettspiel, was das Keltis-Brettspiel ist, aber überarbeitet und nochmal Regeln angefasst. Es gibt ein Lost Cities-Kartenspiel, was das ursprüngliche Lost Cities ist, aber mit einer neuen Farbe-Erweiterung sozusagen enthalten. Es gibt ein Lost Cities-Mitbringspiel, was im Prinzip die Basis vom Keltis-Mitspringspiel war, angepasst. Und es gibt jetzt dieses Lost Cities. Das Lost Cities, was jetzt rauskommt, ist komplett eigenständig. Das gab es so vorher noch nicht. Es basiert ein bisschen auf dem Lost Cities Prinzip, zumindest das Ablegen der Sets, die ich vor mir lege, von niedrig auf hoch. Der Rest ist neu. Was tun wir? Wir haben am Anfang zwei Karten vor uns liegen. Es gibt in jeder Set Farbe, also in der Eiswelt, in der Sandwelt, in der Dschungelwelt etc. Diese ganzen Expeditionen, die wir starten können. Gibt es die Zahlen 1 bis 10, die Zahlen 1 bis 5, glaube ich, sind doppelt enthalten und die Zahlen 6 bis 10 nur einfach. Außerdem gibt es in jeder Expeditionsfarbe eine Hand, beziehungsweise zwei Hände. Wenn man dran ist, deckt man die oberste Karte vom Stapel auf und das war schon der Zug. Das macht man nacheinander und irgendwann mal sagt ein Spieler, statt dass ich eine Karte aufdecke, möchte ich das jetzt versteigern. Man beginnt zu viert, mit 9 Münzen. Wenn man zu dritt spielt, hat man sogar schon nochmal 3 mehr. Also die Münzen werden komplett fair auf alle Mitspieler aufgeteilt. Und da kannst du auch da raus.
Ja.
Man kann dann auch auf die Karten bieten. Das heißt, liegen da 5 Karten, die gefallen mir, kann ich sagen, ich biete jetzt. Und weil ich sozusagen dran bin, um eine Karte aufzudecken, das lasse ich, ich biete. Und dann biete ich eine Münze, zwei Münzen, drei Münzen, so viel wie ich möchte. Die Mitspielerei um können mich überbieten oder passen, solange bis nur noch einer drin ist. Der zahlt die Münzen und der guckt sich dann die Mitte an und kann sämtliche Karten dort verbauen, muss es aber nicht, und eine Karte aus dem Spiel nehmen. Alle anderen Karten, die er nicht verbaut, bleiben in der Mitte. Und dann geht es weiter. Es werden wieder weitere Karten immer aufgedeckt, angefangen bei dem Spieler, der die letzte Auktion gewonnen hat. Die Münzen gehen erstmal beiseite. Es gibt 4 Kartenstapel in diesem Spiel, das heißt, es gibt 4 Runden und sobald ein Kartenstapel leer ist, dann wird das Geld, was alle Spieler bis dahin ausgegeben haben bei den Versteigerungen, wieder fair auf die Mitspieler ausgegeben. Das heißt, starte ich zu viert mit 9 Münzen, muss ich damit diese Runde auf jeden Fall auskommen. Kaufe ich in der ersten Runde weniger, habe ich mehr Münzen für die zweite und dritte Runde. Gebe ich mehr Münzen aus, habe ich weniger Münzen. Und die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass ich die Karten dort kriege. Es geht natürlich darum, die Sets vernünftig aufzubauen. Man wird es nicht hinbekommen, dass man von 1 bis 10 alle Karten auslegen kann. Aber natürlich sind die Hände verdoppeln den Wert. Hat man 2 Hände, verdreifachen sie den Wert. Auf den Karten sind Fußstapfen drauf. Wenn man mindestens 4 Karten in einem Set hat, kriegt man nochmal 8 Punkte dazu. Ansonsten sind die Fußstapfen relevant. Auf den 1ern, 2ern und 3ern sind, glaube ich, gar keine Fußstapfen drauf. Dann kommen 1er Fußstapfen und später sogar 2er Fußstapfen auf den höherwertigen Karten. Die werden alle addiert, gegebenenfalls verdoppelt oder verdreifacht, wenn man halt diese Hände hat, die man nur als erste Karte in einer Expedition auslegen kann. Und gegebenenfalls plus 8, wenn man mehr als 4 Karten auslegen hat. Die Regel gilt auch, gleichwertige Karten können natürlich gleichwertig gesetzt werden. Ich kann also eine Reihe haben, Hand 1, 2, 3, 4, 4 und dann 7, 8 oder so. Genau, und nach 4 Runden wird alle Punkte aufaddiert und wer dann die Mehrheit hat, der gewinnt. Ich persönlich bin kein großer Fan von Lost Cities. Ich glaube, das weiß jeder, der damals auch, glaube ich, meine Rezension gelesen hat. Ich fand das damalige Lost Cities Kartenspiel, das jetzt Lost Cities das Duell heißt, fand ich einfach zu sehr solitär-like. Also ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt. Vielleicht hat sich mein Spielgeschmack ein bisschen angepasst, aber ich hatte da irgendwie das Powerspiel schlechthin erwartet, weil das ist eins der beliebtesten Spiele aus der Zwei-Personen-Reihe, genauso wie Kahuna, und Cleopatra, die ich beide sehr schätze. Und das Lost Cities Kartenspiel, das ist für mich eher so, wie man Solitär spielt gegenüber. Also ich fand es einfach nicht gut. Das Kältes-Brettspiel hingegen, was Spiel des Jahres gewonnen hat, das fand ich deutlich, deutlich besser, weil es mehr war als nur Karten ablegen. Da war auch mehr Interaktion zwischen den Spielern, fand ich. Und das Spiel jetzt hier ist auch wieder komplett anders, weil das ja nicht nur dieses Solitär ist, sondern es ist auch dieses taktische Bieten, Geld den anderen aus den Rippen ziehen und dabei ein Set sammeln. Das heißt, das ist jetzt eher ein Lost Cities, was ich gerne spiele, weil es eine Mechanik mehr drin hat als das normale Lost Cities. Ja, die Banner hat es, glaube ich, nicht gespielt.
Nee, aber ich fand, also ich hab ja ziemlich lange zugeguckt. Ja. Fand es zwar relativ easy aus, bis auf die Endwertung. Ich fand, die war mega kompliziert.
Ja, nicht kompliziert, aber man muss halt dieses Zählen, ne? Und das Zählen, das nervt schon ein bisschen. Also im Kopf ist das schwierig, kann man machen, ja. Vielleicht sollte man sich einen Block nebendran legen und dann jede Farbe einzeln aufschreiben. Das macht's einfacher. Aber die Zählweise tatsächlich ist das ein bisschen Negativkriterium, das gebe ich auch zu. Es war ein bisschen Aufwand für so ein einfaches Set und Beatspiel ist das Zählen schon ein bisschen aufwendig, aber wir haben es auch relativ spät gespielt an dem Abend.
Okay, vielleicht lag es auch daran, aber also ich finde, naja, sagen wir es mal, kompliziert ist das falsche Wort. Ich meine, du musst es halt zusammendienen, aber es sind halt schon ganz schön große Werte und das sind relativ viele. Also ich fand, das war jetzt nicht so einfach.
Ja. Ja, weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Also muss man nochmal gucken, wie es im Wachenzustand ist. Aber ja, das hat mich in unserer Partie, die wir dort gespielt haben, das Zählen hat mich tatsächlich auch ein bisschen gestört. Aber wie gesagt, das haben wir relativ spät gespielt. Es kann auch einfach sein, dass wir zu müde waren, um das zusammen zu addieren.
Ich meine, es heißt Unter Rivalen, oder?
Ah ja, richtig, Unter Rivalen, genau. Ich habe übrigens Haushof verloren. Ich hatte irgendwie nur so 53. Ich glaube, gegen wen haben wir es gespielt? Der Arne hatte 63 und ich meine, der Sebastian Wenzel hat sogar 73 gehabt. Genau, wir haben eine Dreierpartie gespielt.
Der Stefan hat mitgespielt.
Der Stefan. Richtig. Das war Arne und Stefan, mit denen wir gespielt haben. Also Arne von den Bretterwissern und Stefan von Spiel doch mal. Richtig, Entschuldigung. Ja, ist korrekt. Genau, danach haben wir mit dem Sebastian Wenzel was gespielt. Und zwar hat der Sebastian gegen den Arne gespielt und ich gegen die Berna. Und zwar das Imhotep Zwei-Personen-Spiel
der Reihe. Das Duell heißt.
Das Duell. Imhotep kam vor 2 Jahren raus, das Brettspiel, das haben wir sehr, 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 sehr gemocht. Sehr schönes Spielmaterial, einfache Regeln, hoher Dauerspaß. Dann kam die Erweiterung raus, die nochmal ein bisschen was verfeinert hat, ein bisschen komplexer gemacht hat, die war auch sehr, sehr schön. Und jetzt hat derselbe Autor, der
Phil Walker Harding,
der auch Kakao zum Beispiel gemacht hat bei Abacus, der hat viele interessante Spiele schon entwickelt und der hat jetzt in der Zweier-Kosmos-Reihe kommt er nochmal zurück auf das System Imhotep, wobei das jetzt etwas, also nee, es ist nochmal deutlich taktischer geworden, weil es ist jetzt nicht, die Boote werden so nicht mehr gefüllt mit einfach neutralen Steinen von uns, sondern die Boote werden gefüllt mit Steinen, die schon fest den einzelnen Bauorten zugeordnet sind und wir versuchen bei einem einzelnen Bauort zum Beispiel die Mehrheit zu kriegen. Und bei dem anderen Bauort versuchen wir Pyramiden zu bauen, da ist die Mehrheit irrelevant, aber es gibt nicht genug Pyramidensteine, die da drin sind. Bei dem anderen versuchen wir möglichst hoherwertig Sonnensymbole zu sammeln und bei dem anderen möglichst Reihen, die aneinander liegen, aber nicht zu lange Reihen, aber auch nicht zu kurze. Und ich weiß gar nicht, was bei dem mittleren... Ja, das waren, glaube ich, alle 4 Baustellen. Die haben wieder A- und B-Seiten. Die A-Seite ist leicht, die B-Seite ist dann etwas komplexer vom Regelaufwand her. Und es gibt ein Tableau. Da liegen 6 Boote an. Wenn ich dran bin, kann ich eine Person setzen oder ein Boot werten. Wenn in dieser Spalte oder Reihe schon 2 Personen sind, egal von wem, da kannst du übrigens
ja,
raus.
Das hätte ich jetzt auch gemacht.
Kann ich dieses Boot werten? Sind da 3 Figuren drin? Werden alle 3 Plättchen vergeben? Sind da weniger Figuren drin? Gehen nur die Plättchen weg, die am weitesten vom Brett in dieser Reihe oder Spalte weg sind. Und die Figuren werden dementsprechend, wie sie auf dem Brett sitzen, das ist ein 3x3 Raster, auf das Schiff gesetzt. Klingt jetzt viel komplizierter als es ist. Das ist wirklich sehr leicht zu verstehen von den Regeln. Und ja, haben wir gespielt. Ging auch sehr, sehr schnell zu spielen. Ich glaube noch nicht mal 30 Minuten. Also war gefühlt nur so 20 oder so?
20, ich würde sagen, wir haben 20 Minuten gespielt.
Ging ja echt ratzfatz zu spielen.
Ich glaube, der Ralf hat gesagt, auf der Verpackung steht 20 bis 30 Minuten oder sowas.
Ja, ich habe das Haushof verloren gegen die Berner, meine ich sogar. Oder nee, wir waren nicht so weit auseinander.
Es war knapp.
Aber sie hat mich eben am Schluss nochmal ziemlich gedisst. Es sind unter den Plättchen natürlich auch blaue Plättchen, die einmalige Aktionen sind, die ich mache, statt eine Person einzusetzen oder ein Boot zu nehmen, kann ich auch ein blaues Plättchen spielen. Und das ist sowas wie Plättchen tauschen, drei Personen einsetzen oder nimm ein beliebiges Plättchen, dann wird es aufgefüllt. Sowas gibt's auch. Ja, und ich finde, wer Imhotep mag und wer die Zweierreihe, der kommt an dem Spiel null vorbei. Gleich bestellen, kaufen, vergisst es. Ihr liebt, werdet dieses Spiel lieben. Wenn ihr nur die Zweierreihe mögt oder nur Imhotep, dann schaut's euch erstmal an. Ich find's verdammt gut, aber das heißt ja nicht, dass es jedem gefällt. Aber ich find's eins der besten bisher aus der Zweierreihe, mit Tagi wahrscheinlich noch. Und Kahuna fand ich damals sehr, sehr gut. Also sicherlich eins der Dauerbrenner in der Zweierreihe, würde ich jetzt schon nach der Erstpartie sagen. Und ich habe da schon große Lust, das mehrmals gegen Bernhard zu spielen.
Ja, also ich fand Imhotep damals schon gut und mir hat das Zweier jetzt richtig gut gefallen. Es war eigentlich, glaube ich, mein persönliches Highlight vom ganzen Event. Gut, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht alles mitgespielt, aber die Spiele, die ich gespielt habe, war eigentlich Imhotep das, was ich am allerbesten fand. Das Zweier jetzt. Und ja, also das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich mir sicher bin, dass wir das ziemlich oft auf den Tisch bringen werden in nächster Zeit. Und was ich auch glaube, also ich meine...
Was auch daran liegen könnte, dass wir in letzter Zeit sehr oft zu zweit spielen im Moment.
Ja, okay, das auch, aber ja, das ist aber auch schnell gespielt. Also es ist einfach, ist richtig. Und es ist taktisch und es macht Spaß und es bringt dieses Feeling von Imhotep trotzdem rüber, als Zweier auch. Und ich finde, das ist einfach...
Sehr variabel.
Sehr variabel, das hat für mich alles, was es braucht. Also ich brauche dann nicht irgendwie einen 5-Stunden-Klopper, obwohl ich die auch gerne spiele, so ist es ja jetzt nicht, aber...
So.
Naja, 5 Stunden vielleicht nicht, aber größere Sachen. Von daher bin ich da schon, also das fand ich richtig gut, hat mir viel Spaß gemacht. Und ich hatte gerade noch einen Gedanken, der ist jetzt gerade irgendwie verschwunden, warte mal.
Eventuell was zur Zweierreihe, keine Ahnung.
Naja, ist gerade irgendwie weg. Fällt mir vielleicht nachher wieder ein.
Also war dein Highlight der Vorschau von Cosmos?
Ja, von denen, die ich gespielt habe, ja. Die anderen fand ich auch gut. Ich finde, Cosmos hat generell einen guten Jahrgang dieses Jahr. Haben mir auch Spaß gemacht, aber das ist mein Highlight, ja.
Gut. Danach haben relativ viele Gruppen, also während wir das gespielt haben, haben das Word Slam gespielt. Das kam raus, ich weiß gar nicht, vor 2 Jahren, glaube ich, in der großen
das muss schon Box. Warte mal, das haben wir gespielt, da war das Cosmos-Event in Stuttgart. Letztes Jahr war es in Heide.
Vor zwei Jahren, genau. Da war es in der großen Box mit 2 Kartenhaltern aus Plastik, mit einem Inlay und großer Schachtel etc. Das kommt jetzt 2 kleine Schachteln raus, einmal die Family Box, die wurde gespielt, und einmal die
Midnight heißt sie.
Midnight Box. Beides sind kleine Travel Games sozusagen davon, also es ist nicht mehr ein großer Plastikständer drin. Es gibt kein Inlay in dem Sinn, sondern das Kartencover an sich hat auf beiden Seiten einen Aufdruck und das dient dann mit der Unterseite der Schachtel als Sichtschutz, was auch wunderbar funktioniert unterwegs. Man kann es aber ja auch mit dem Großen kombinieren, weil beide Karten komplett enthalten, die komplett neu sind, aufgabenmäßig. Das heißt, das kann man auch als Erweiterung nutzen. Es gibt auch keinen Würfel und keine Sanduhr. Stattdessen steht auf den Rückseiten verschieden aufgedruckt die Zahlen und die Rückseite der nächsten Karte definiert, welches Suchwort wir erklären müssen. Genau, die Regeln sind sonst identisch. Die Family Edition ist halt die Family Edition und die Midnight Edition ist ab 18, weil da sind halt auch ein paar...
Ab 16, glaube ich.
Nee, steht tatsächlich ab 18 drauf. Ich habe geguckt. Ab 16 habe ich gedacht, aber steht tatsächlich ab 18 drauf, meine ich. Da sind halt auch ein paar erotische Begriffe oder sowas drauf. Deswegen steht halt ab 18 drauf. Ja, ich habe Word Slam geliebt. Ich habe es jetzt leider vor Ort nicht spielen können, aber die Spielregeln sind ja komplett identisch. Sind ja einfach nur neue... Sachen, die man erraten muss. Der Preis ist ein bisschen niedriger, weil die Box ja kleiner ist. Und ich finde, wer Word Slam mag, und es lief ja ein bisschen unterm Radar, obwohl es echt ein saugutes Spiel ist von Inka und Markus Brandt, wer das mag, sollte gleich beide kaufen. Weil dann erstmal könnt ihr es dann wunderbar mitnehmen auf Travel, auf Reisen. Und außerdem habt ihr halt gleich 2 Erweiterungen. Wir hatten auf dem Bibeltreffen die Erweiterung von der DSP-Box von Matthias gespielt. Das war auch cool. Da waren ja Autoren, Redakteure und Spiele drin, was auch super viel Spaß macht. Also hat man halt nochmal mehr Auswahl bei den Karten. Achso, und die Karten, um die sozusagen den Mitspielern hinzulegen, um das zu erklären, die haben sie ja auch geändert. Die haben jetzt nicht wie vorher nur einen Begriff drauf, weil vorher stand da zum Beispiel oben und wenn man unten wollte, dann hat man sie umgedreht und das hieß das Gegenteil zum Beispiel. So hat man sich öfter mal geeinigt. Und auf den neuen Karten sind wohl zwei Wörter drauf. Also wenn man sie normal hinlegt, steht links und wenn man sie dann umdreht, dann steht dann halt auch rechts. Also das heißt, das Gegenteil ist so auf den Karten schon aufgedruckt. Wurde mir aber erzählt, ich konnte es, wie gesagt, in der Zeit haben wir es nicht geschafft, weil wir andere Spiele gespielt haben. Aber ich finde es gut, dass sowas auf den Markt kommt, weil ich mag das Spiel sehr, ich schätze das und ja, finde es ein sehr schönes Partyspiel.
Ja, also wir fanden das ja damals richtig, wir hatten viel Spaß damit vor 2 Jahren und ja, beim Bibeltreffen habe ich es ja nicht mehr auch mal gespielt, aber ich denke nach wie vor, dass das viel Gaudi bringt und von daher sind neue Karten ja nie verkehrt und ja.
Dann haben wir uns dem neuen Catan-Spiel gewidmet, beziehungsweise nicht ganz. Die Berna hatte erstmal nicht mitgemacht, weil sie dachte, dass die Ayana demnächst aufwacht. Nee,
doch, am Anfang habe ich mitgespielt.
Ah doch, du hast sogar die ersten paar Runden mitgespielt, genau. Und dann lief einiges schief. Dann kam nämlich diese Szenerie, dass die Ayana eingesperrt war. Dann war da ein bisschen Trubel bei uns. Und dann war die Berna raus. Und ich habe meinen Kamerarucksack irgendwie versetzt und habe den gesucht. Und dann haben wir die Partie abgebrochen. Nicht, weil das Spiel nicht gut wäre, sondern einfach, das waren die 2 Chaos-Faktoren, die reinkamen. Aber die Hälfte des Spiels haben wir sozusagen gespielt. Das heißt, wir können da schon mal was zu sagen. Ich bin ja generell, ich weiß gar nicht, wie die Berner das ist, aber ich bin Catan-Spieler der ersten Stunde. Das heißt, Erstauflage Catan, die Siedler von Catan damals 1995 habe ich direkt mit meinen Eltern gespielt. Und wir haben das sehr oft und sehr lange gespielt, sodass meine Eltern damals, als ich noch so jung war, auch sämtliche Erweiterungen, die es gab, gekauft haben. Also die Seefahrer, die Ritter, und die 5er bis 6er, wobei das meiste, was wir gespielt haben, ist tatsächlich das Grundspiel. Das kam doch öfter auf den Tisch als jetzt Städte und Ritter. Aber ich bin Catan-Spieler seit der ersten Stunde. Ich liebe Catan und Catan gehört zu einem der wenigen Spieleserien. Bernd und ich sind große Sammler und Catan haben wir fast alles, was der Markt jemals hergegeben hat, daheim und spielen auch alles davon sehr gerne. Und da kommt jetzt ein neues Catan raus. Es kam, glaube ich, letzte Woche frisch vom Band. Und das ist Catan, der Kampf der Inkas. Nee,
der Aufstieg der Inkas.
Vom Klaus Teuber und Benjamin Teuber. Und ist im Prinzip eine neue Variante von die Siedler von Catan. Beziehungsweise von Catan heißt es ja jetzt. Also Catan. Und bringt ein paar neue Spielelemente rein. Kann die Berner sicherlich was zu sagen. Das kriegt sie garantiert auch wunderbar erklärt, was da neu ist.
Die Grundregeln von Siedler sind natürlich weiterhin identisch. Wir haben einen Plan, der hat, also auch wie bei allen weiteren Siedlern auch, es gibt so einen Außenrahmen. Rahmen, genau so heißt das. Und innen drin die Plättchen. Wir haben auf einer Seite haben wir sozusagen jetzt Wasser, auf der anderen Seite haben wir Urwald und dazwischen haben wir Plättchen. Im Prinzip wie im normalen Siedler, nur dass jetzt zum Teil halt andere Rohstoffe dabei sind. Also es gibt immer noch Wolle, aber Wolle ist jetzt nicht mehr von Schafen, sondern von Alpakas. Es gibt kein Getreide, dafür gibt es Kartoffeln. Lehm und Erz sind weiterhin identisch.
Nee, Lehm ist jetzt Stein.
Ach ja, ist jetzt Stein. Ja, okay, dann ist es halt Stein und Erz, aber die Grafik ist immer noch recht identisch.
Ja.
Genau, dann gibt es aber 3 neue Handelsgüter, die man sozusagen im Urwald kriegt. Das war Koka,
Federn
und
auf dem Meer.
Ach ja, genau, und auf dem Meer Fisch.
Mhm. Ja, richtig.
Genau, und also der Start ist eigentlich ganz genau identisch wie bei allen Siedlern. Man setzt 2 Siedlungen, man hat Straßen, man hat allerdings jetzt deutlich weniger Straßen, nämlich nur 7 Stück, nicht wie im Grundspiel. Ich glaube, da sind es 14 oder so.
Ja, ich glaube 15 sogar. Ja.
Oder 15.
Die genau 4,5 cm lang, nee, 2,5 war es.
Man versucht halt weiterhin seine Siedlungen zu bauen, allerdings kriegt man jetzt keine Siegpunkte mehr für seine Siedlungen, sondern man kriegt, ich glaube, Entwicklungspunkte hießen die.
Korrekt.
Also man hat so ein Tableau vor sich liegen, versucht sozusagen Entwicklungspunkte zu kriegen und ich meine, je Siedlung kriegt man 2 und pro Stadt dann nochmal einen dazu. Nee,
oder je so. Siedlung einen. Und die Stadt eigentlich 2, aber ach, man
ja,
kriegt
genau.
Ja noch die Differenz.
Genau, richtig, so war es.
Also hat sich auch nicht zum Punktesystem verändert.
Vom Punktesystem her nicht. Man kriegt halt diese Chips, die legt man dann halt auf sein Tableau. Und wenn sozusagen die Reihe beim ersten Stamm voll ist, dann
stirbt, vier Entwicklungspunkte genau, gesammelt
dann,
hat.
Dann stirbt er dann aus, also dann hat er sozusagen seine Hochkultur erreicht und stirbt dann. Und dann werden die Siedlungen, die man gebaut hat, mit so Ranken, sagen wir mal, überdeckt. Und dann muss man einen, à la Small World sozusagen, einen zweiten Stamm.
Genau, aber man entfernt vorher auch noch alle Straßen.
Ach ja, richtig, die Straßen, genau, die Straßen werden wieder eingesammelt, deswegen hat man nicht so viele.
Das ganze Straßennetz ist dann verkommen.
Und fängt dann im Prinzip wieder neu an. Man baut dann wieder neue Siedlungen. Die alten bleiben stehen mit diesem Rankennetz drüber, für die kriegt man noch Ressourcen. Aber die gehören halt nicht mehr zu seinem... Also man kann von denen nicht mehr starten, also keine Straßen mehr bauen. Man kann auch man kann sie selbst überbauen, das macht aber eigentlich nicht so viel Sinn. Sei denn, man kann aus irgendwelchen Gründen nicht anders, aber die Mitspieler können sie überbauen, um dann da zum Beispiel die...
Und können mir damit halt meinen Platz gefährden.
Ja, oder auch in ihr eigenes Netz halt zu integrieren. Ne?
Genau. Also man muss keine Angst haben, eine neue Siedlung baut man mit dem neuen Volk sozusagen. Die kann man aber irgendwo platzieren nach normalen Regeln. Und die Siedlungen können halt von den anderen übernommen werden, wenn man möchte.
Genau. Ja, das war eigentlich auch schon im Großen und Ganzen die Neuerung. Ne? Ach so, ja.
Man kann nicht aufs Meer bauen, man kann nicht in den Urwald bauen, das ist verboten. Und
ja,
die Handelswaren
beim Handel
haben einen besseren Tausch.
Noch ein bisschen was Neues, jetzt nicht mehr 4:1, sondern 3:1 und die Handelswaren sogar 2:1.
Beziehungsweise, wenn man die längste Straße hat, darf man 2:1 tauschen.
Das auch, ja, aber die Handelswaren darf man immer 2:1 tauschen.
Nee, das stimmt so nicht. Wenn man einzelne Handelswaren hat, dann 3:1 grundsätzlich. Hat man zwei gleiche, dann kann man 2:1 tauschen.
Ach so, ja.
Hat man drei unterschiedliche, kann man sogar 3:2 tauschen.
Stimmt, ja.
Ja. Aber sie sind auf jeden Fall besserer Tauschwert als die normalen. Und hat man die längste Straße, kann man halt generell 2:1 tauschen, egal mit was.
Genau.
Und die Rittermacht kann den Räuber halt weg.
So. Genau, es gibt...
Aber die bringen keine Siegpunkte mehr.
Es gibt weiterhin Entwicklungskarten, die sind jetzt allerdings ein bisschen sortiert, wollen wir das
nach
mal
nach Zeitaltern.
Genau, es gibt nach Zeitaltern und ja, also ich habe es ja jetzt nicht fertig gespielt, ich habe ja nur so, sagen wir mal, das erste Drittel oder was gespielt. Ich fand, es fühlt sich auf jeden Fall genauso an wie, also es fühlt sich nach Siedler an. Die Basissachen sind noch gleich, es sind ein paar kleinere Varianten drin, aber jetzt nichts Weltbewegendes, sodass man sagt, oh mein Gott, ist das jetzt, das ist kein Siedler mehr, sondern es fühlt sich schon noch definitiv nach Siedler an. Und
der Führende wird halt ein bisschen eingedämmt, ne, weil der halt vorbrecht, dem werden immer wieder die Straßen geklaut und dementsprechend wird er ein bisschen nach, also der Leader, das Running Leader Problem ist hier so ein bisschen, wird hier so ein bisschen angegangen, habe ich das Gefühl.
Ja, und von daher ist es einfach eine Variante. Und wer gerne Siedler spielt, ich denke, der macht damit auf keinen Fall was falsch. Ansonsten weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht, die zigtausendste Variante. Aber ich finde die grundsätzlich dieses Prinzip von ich überbaue sozusagen, oder ich lasse meinen eigenen Stamm verkommen oder sterben, um dann zwar die Ressourcen noch zu nutzen, aber ein neues Netz aufzubauen, finde ich grundsätzlich ganz interessant.
Ja, also ich würde sagen, als Siedler-Sammler, die wir ja sind, kommen wir sowieso null dran vorbei, gar keine Frage, weil es gibt immer wieder Varianzen, die im Spiel wie Catan was absprechen, genauso wie bei Zug um Zug oder Small World. Die Varianten sprechen halt immer für sich. Ob das auf Dauer mein Lieblings-Catan Spiel wird, bezweifle ich. Aber das ist auch hart. Es gibt echt verdammt viele Catan-Spiele. Und ich glaube, dass hier, also ich finde dieses Element, dass die Straßen immer wegkommen, total cool und würde es gern ab und an immer wieder mal spielen. Und ich denke jetzt auch, wenn es rauskommt, werden wir es einige Male spielen. Aber es hat mich nicht so ganz geflasht, wie zum Beispiel jetzt die Legenden der Seefahrer,
ja, die
was sie
auch
letztes Jahr gemacht
ja.
haben. Das war der Hammer. Also, dass du vier Szenarien aufbauend machst und es relevant ist, was du in der ersten Partie spielst, was du in die zweite reinnimmst, also dieses Legacy-Komponente ein bisschen rübernimmst, das hat mich mehr geflasht jetzt als das Inka. Aber das ist ein unfairer Vergleich. Aber das fand ich einfach ein krasseres Spiel jetzt. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, wenn ihr das noch nicht habt, kauft das vor dem Inka-Spiel, weil ich finde es echt, echt cool. Vor allem, das gab es im Bundle mit der klassischen Seefahrer-Erweiterung oder einzeln halt nur dieses Kartenset und die Figuren. Finde ich eine viel, viel wichtigere Investition als das Inka, aber das Inka ist auch schön. Und ich glaube, mit bei mir jetzt, wenn wir generell bei Siedler sind, ich glaube, eins meiner absoluten Lieblingssiedler war damals das Nürnberg. Das fand ich genial, aber das kriegt man halt nirgendwo.
Oh, ich mochte auch den Aufbruch der Händler.
Und den Aufbruch der Händler, der aus Siedler ja so ein Spiel gemacht hat, dass man mitreisen musste. Ne? Das war auch bei Kampf um Rom, aber das war bei Aufbruch der Händler noch krasser. Ja. Ja. Aber das ist echt schwierig. Also wir haben ja wirklich eine grandiose Auswahl, dadurch, dass wir ja so Sammler sind von den Siedlerspielen. Und da kommt man an sowas nie vorbei. Und ich finde es immer schön, dass es eine neue Variante gibt. Und hier ist jetzt die neue Variante. Meine Straßen verschwinden immer mal wieder. Ne? Und das ist ja ein relevantes Element im normalen Siedler, weil so kann ich ja auch mal einen Spieler einbauen und der kommt da gar nicht mehr raus. Das geht hier nicht. Das wird hier nicht passieren. Zumindest nicht langfristig. Ne? Genau. Ja, dann haben wir, dann war der Tag gestern sozusagen rum. Zwischendurch gab es, glaube ich, einzelne News, die noch relativ neu waren. Da können wir euch schon mal was zu sagen. Und zwar, einmal hatten sie vorgestellt, ich habe aber jetzt schon wieder die Firma vergessen, das ist echt peinlich, UEM Media oder so.
Nee, warte mal, der Matthias hat es so gesagt.
Ja, Matthias hat es in unserem Video, das wir zusammen mit Matthias aufgenommen haben, das noch erscheint, hat das gesagt. Ich habe es wieder vergessen, das ist echt peinlich. Aber also Catan hat eine ich glaube sogar, dass es eine Unterfirma von ihnen ist, oder zumindest arbeiten sie mit denen sehr, sehr eng zusammen. Ein Programmierteam, beziehungsweise Produktionsfirma, die digitalen Umsätze von Brettspielen von Kosmos Verlag als Projekte annimmt und ausführt. Und da war der Hauptentwickler sozusagen da oder Hauptproduzent, der sich darum kümmert und das Ganze, weil programmiert wird es glaube ich nochmal woanders, aber er kümmert sich halt um das ganze Design. Und sie haben gezeigt, dass eine App entstehen wird und gerade fast fertig ist für Andor. Und zwar wird es ein Ein-Personen-Computerspiel sein mit komplett neuer Musik, die es vorher so noch nie gab. Also ist auch nicht die Musik aus der Bonusbox von Andor. Mit 12 komplett neuen Legenden, was man komplett alleine spielen kann für Smartphones, und zwar Apple und Android, also damit für jeden gängiges Smartphone und Tablet, kann man das dann spielen. Sah super cool aus, Grafik echt schick, mit schöner Musik, Einbindung, jedes Gebiet wird eine eigene Musik erhalten. Dreidimensional, echt alles total cool. Ich sag dazu halt immer aber das ist meine reine persönliche Sicht. Ich persönlich spiele Brettspiele lieber analog. Ich mag es nicht, auf meinem iPhone, iPad einen Brettspielsimulator zu spielen. Ich spiele dann lieber, so dumm wie es klingt, ein Doodle Jump oder irgendein Computerspiel halt, was es nicht als Brettspielumsetzung gibt. Und ich mag dieses, ich mache Züge und ich würfel virtuell nicht. Das ist nicht meins. Es gibt eine einzigste Ausnahme, und das zählt nicht, glaube ich, ist die Brettspielumsetzung bzw. das virtuelle Brettspiel von Nintendo, dieses Mario Party, weil man da dann Minispiele spielt und da geht es mir mehr um die Minispiele. Aber ich mag dieses Feeling nicht so wirklich, ein Brettspiel virtuell zu spielen. Beziehungsweise wenn, würde ich mich sehr freuen, wenn es auf einem größeren Bildschirm landet, weil ein iPhone und ein iPad ist ja schon nicht so groß vom Bildschirm und dann ist es immer schwierig, alle Informationen auf diesen Screen zu bringen. Das hat er auch gesagt, das ist immer sehr herausfordernd. Das haben sie aber da gut gemacht. Ich persönlich hätte es dann lieber auf dem Fernseher und das heißt für mich, muss für PlayStation, Nintendo Switch oder sowas gehen. Und das machen sie jetzt im ersten Run noch nicht. Im ersten Run wird es erstmal Smart Devices unterstützen, dann, wenn das gut läuft, wahrscheinlich PC und dann kämen die Konsolen. So ist aber auch die Wichtigkeit der Computerspielumsetzung relevant. Aber ich weiß, dass es ganz, ganz viele Fans von sowas gibt draußen. Ich kann das verstehen. Ich verstehe euch voll und ganz. Vor allem, wenn euch Mitspieler fehlen, dann ist das ein riesiges Problem. Mir und Berner fehlen keine Mitspieler. Wir haben echt massig Mitspieler in unserem Bekanntenkreis. Und es ist nicht ganz mein Ding. Aber die App sah echt cool aus. Oder wie stehst du dazu? Ich glaube, deine Meinung ist da ziemlich identisch zu meiner.
Eigentlich spiele ich keine Brettspiele auf dem iPhone. Ich muss sagen, ich spiele generell wenig auf dem iPhone.
Wenn dann guckst du Facebook und googelst ein bisschen.
Ja, im Moment lese ich halt ab und an mal, wenn ich sie dann so, wenn ich mit ihr warte oder also wenn ich warte, bis sie dann fest schläft, dann lese ich halt öfter mal so Google News oder im Spiegel oder sonstiges.
Aber ich glaube, das ist wie gesagt auch eine Generationssache. Also ich kann das total verstehen, dass Brettspielumsetzungen gut laufen. Bei Berner und mir sind sie jetzt nicht so präferiert. Und die Berners, glaube ich, eher wie ich, die würde dann, wenn sie dann zu so einer Switch oder sowas oder ein Handy in die Hand nimmt, eher was spielen, was es nur da drauf gibt und nicht analog. Also keine Ahnung, ein Harry Potter Spiel oder ein Point-and-Click-Adventure oder sowas dann schon eher. Oder Quiz-Duell oder sowas. Das ist dann, glaube ich, eher das, was du da machst, zockst. Richtig?
Ja. Ja. Also sowas spiele ich dann schon mal. Ich habe auch schon andere Sachen ausprobiert, aber ehrlich gesagt, die geben mir nicht so richtig viel, weil wenn ich ein Brettspiel spielen will, dann spiele ich halt das Brettspiel.
Ja. Genau, aber das haben sie vorgestellt und wie gesagt, das finde ich ganz cool. Und gleichzeitig haben sie natürlich die neue Andor-Erweiterung vorgestellt. Verschollene... Wie ist es? Verschollene Welten?
Nee, verschollene Schriften.
Sicher?
Verlorene Schriften?
Verlorene Schriften? Ja, habe ich jetzt kein Bild, verdammt. Genau, es kommt...
Hier ist hinten drin, ich kann gerade nicht
gucken. Es kommt eine neue... Erweiterung raus, die ist diesmal nicht von Michael Menzel entwickelt, sondern von zwei Fans. Der Michael Menzel hat es aber illustriert, aber er hat ja auch gesagt, mit dem Andor, dem dritten Teil, ist es für ihn abgeschlossen. Es kamen dann noch die dunklen Helden dazu, aber er wollte dann, für ihn ist die Geschichte von vorne bis hinten aus seiner Sicht jetzt erstmal erzählt und er findet es toll, wenn dann noch Fansachen rauskommen und andere Autoren da ihren Legenden-Input liefern und er es illustriert, aber er möchte als Autor jetzt erstmal damit aufhören. Das heißt aber ja natürlich nicht, dass das nicht weiterentwickelt wird, das Spielsystem, weil es verkauft sich unglaublich gut, es macht sehr vielen Leuten Spaß, also warum nicht Fanlegenden rausbringen und jetzt kommt so ein Fanlegenden-Pack raus. Ich meine, es sind 3 oder 6 Legenden sogar drin, ich meine sogar 6. Und die brauchen nur das Basisspiel und sind vom Schwierigkeitsgrad aber deutlich obenstellig angelegen. Also ihr solltet Andor schon sehr gut spielen können, damit ihr hier den Schwierigkeitsgrad schafft. Es gibt aber, glaube ich, 2 Anpassungen, einmal leicht und einmal schwer, aber trotzdem sind die relativ tough und setzen auf dem Grundspiel auf und zeigen die Welt, wie sie nach dem Abenteuer, wenn man die Andor-Geschichte durchgespielt hat, dann weiß man ja was. Ich wollte jetzt nicht spoilern, deswegen möchte ich nicht sagen, was da passiert. Aber nachdem das passiert ist, spielt dann dieses Legenden-Set. Genau. Ja, das war zu Andor. Das haben sie am ersten Tag dann gezeigt gehabt. Und ich glaube, den Rest gab es dann alles am nächsten Tag. Am nächsten Tag haben wir dann zu Beginn Tribes gespielt, was die Berner, glaube ich, dann jetzt nicht mitgespielt hat. Das ist vom selben Autor, der Mitautor war bei dem kleinen, unbekannten Spiel Nations, also nee, ist ja sehr, sehr bekannt und sehr, sehr beliebt, und der alleine dann das Nations-Würfelspiel gespielt, entwickelt hat, was Berner und ich sehr, sehr mögen. Ein grandios gutes Würfelspiel, macht echt tierisch Spaß, und der hat halt jetzt Tribes rausgebracht. Das war wohl ein Kickstarter vor ein paar Jahren. Der Kickstarter hat sich auch ganz gut verkauft, aber hatte ein paar Dellen hier und da und die Grafiken waren nicht so optimal. Und die Kosmos-Redaktion hat das halt kennengelernt und hat gemeint, hier, das Spiel könnte man noch rundschleifen, die Regeln anpassen, da müssen wir noch ein paar Sachen ändern und schönes Material etc. Und daraus entstanden ist Tribes. Tribes ist ein Entwicklungsspiel, ähnlich auch wie Nations und das Nations-Würfelspiel, aber in einer sehr kurzen Zeit spielbar. Auf der Schachtel steht 45 Minuten, das wird auch eingehalten. Ist also vom Lockerheitsgrad schon so mit dem Würfelspiel vergleichbar. Wir haben Aktionen, die wir wählen. Immer wenn wir eine Aktion wählen, landet das Blättchen mit der Aktion nach ganz hinten in der Spielreihenfolge. Und möchten wir nicht die vorderste Aktion nehmen, die da ausliegt, es liegen immer, glaube ich, 6 Aktionen oder sowas da, dann müssen wir wie bei Small World Münzen, bei Small World hier halt Muscheln auf die Plättchen legen, bis wir zu dem Plättchen kommen, das wir ausführen wollen. Und das kostet uns dann halt Geld, dass wir ein hinteres Plättchen wollen. Und dann wandert das Plättchen wieder nach ganz hinten. Es gibt Entwicklungspfade. Wir haben eine Welt vor uns ausliegen, die wir langsam erkunden. Und nur wenn ich da Männchen habe, mich vermehre und bewege, das sind alles Aktionen, kann ich auf dem Entwicklungspfad nach vorne kommen. In der untersten Entwicklungsstufe brauche ich ein Symbol, um sozusagen diese Entwicklungsstufe zu erreichen. Und danach kann ich die da drüber auch entdecken. Die sind aber zufällig, die sind nicht sortiert, sondern zufällig gemischt. Das heißt, es kann sein, dass ich da eine ganz andere Landschaft brauche. Und da brauche ich dann 2. Und die da drüber, da brauche ich dann sogar 3. Die einzelnen Entwicklungsstufen bringen mich auf einer Leiste nach oben, die mir Siegpunkte bringt und vor allem die Aktionen stärker macht. Das heißt, nächstes Mal, wenn ich mich vermehre, kriege ich halt 2 Babys und nicht nur 1 oder 3. Das nächste Mal, wenn ich laufe, kann ich 2 Figuren bewegen oder 3 Figuren und nicht nur 1. Das nächste Mal, wenn ich Blättchen anbaue, kann ich mehrere aus dem Sack ziehen. Oder, genau, die machen mich halt besser oder machen mich auch im Kampf besser. weil es gibt dann auch Ereignisse. Je nachdem, wie wir uns entwickeln, werden dann Ereignisse getriggert, die ans Ende der Aktion kommen und immer weiter nach vorne rutschen und irgendwann mal sammeln sich da halt viele Muscheln an. Bei den schlechten Ereignissen irgendwann mal nimmt einer das, kriegt die Muscheln, aber kriegt halt das schlechte Ereignis eventuell ab. Und es gibt auch gute Ereignisse, um die wir uns streiten. Und bei den Ereignissen geht es viel um die Stärke unseres Stammes, um wer da stärker halt ist. Genau, man kann auch einmalig von dem Entwicklungspfad abrücken und schräg sich entwickeln. Da muss man da einen Pfeil hinlegen und kann dann sozusagen von seiner Entwicklung nicht geradeaus nach oben gehen, sondern nach links oder nach rechts. Das bleibt dann aber dauerhaft auch für die Mitspieler liegen. Und es ist halt wichtig, dass wir auf dem Entwicklungspfad nach vorne kommen für Siegpunkte. Der Erste, der halt so einen Entwicklungspfad erreicht, kriegt immer relativ viele Siegpunkte, die danach kriegen weniger. Und so kommen halt auch die Ereignisse ins Spiel. Wenn das Spiel einmal durch ist, werden alle Siegpunkte aufgezählt. Wir gucken, wie weit wir auf den Entwicklungsleisten sind. Dann gibt es nochmal eine Mehrheitswertung. Wer am meisten Länder angebaut hat oder der Blättchen, der kriegt nochmal 2 Siegpunkte. Und wer am meisten Bevölkerung hat, kriegt nochmal 2 Siegpunkte. Und wer dann die meisten Siegpunkte erreicht, der gewinnt Dribes. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist sehr, sehr fluffig. Genügend Variabilität enthalten und es ist ein sehr einfaches, schnelles Entwicklungsspiel. Vom Fluff her, von der Spielbarkeit würde ich sagen, es geht schon so wirklich wie so das Nations Würfelspiel, locker runtergespielt, aber komplett andere Mechaniken. Und hat mir sehr gut gefallen. Ist illustriert vom Franz Vorwinkel, meine ich. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Hat aber schöne Grafiken und eine nette, fluffige Spielmechanik, um ein Entwicklungsspiel in 45 Minuten spielbar zu machen. Es skaliert also sehr krass die Regeln natürlich runter, aber es ist ein schönes, etwas anspruchsvolleres, gehobeneres Familienspiel in dem Segment. Die Berner hat es aber nicht gespielt, hat halt, glaube ich, zugeguckt.
Kurz. Ja.
Kann damit wahrscheinlich nicht allzu viel zu sagen. Dann haben sie zur Exit-Reihe noch was gesagt, und zwar wird da ein neues Produkt auf den Markt kommen, das haben sie kurz vorgestellt. Da kann die Berner sicherlich kurz was zu sagen.
Ja, und zwar haben sie...
Also ich meine jetzt erstmal die große Box, nicht die da, sondern die andere.
Okay, also innerhalb der Exit-Reihe kommt ein neues Exit-Game, ich habe den Namen gerade vergessen, irgendwas mit
Katakomben, glaube ich, die Katakomben meine ich.
Und das Wichtige daran ist eigentlich, dass es sozusagen jetzt diesmal 2 Exit-Spiele enthalten wird, also Teil 1 und Teil 2. Und die sind aber irgendwie thematisch auf jeden Fall miteinander verbunden.
Es gibt eine Geschichte, soweit
ich weiß. Genau, also man spielt sozusagen eine Geschichte, die in 2 Teile unterteilt ist.
Das ist ab 16 Jahren.
Und ja, was kann man sonst dazu sagen? Nicht viel. Ich denke, es wird nach dem gleichen Prinzip etwa funktionieren wie
alle. Ich denke, das erste wird wahrscheinlich Einfluss auf das zweite haben. Und da es ab 16 ist, wird es wohl auch ein paar Horrorelemente drin haben, würde ich mal tippen. Genau, das kommt noch auf den Markt und ansonsten kommt ein Codename, ansonsten kommt ein Exit for Kids auf den Markt, Codebreaker. Und das haben wir da vor Ort live gespielt.
Genau, also es ist ein, ist ja eigentlich für Kinder. Das heißt, es ist auch so ein bisschen so ein Escape Room Feeling für Kinder.
Ab 7?
Ab 7. Das Coole daran ist eigentlich das Schloss. In jeder Verpackung ist ein Schloss aus Plastik enthalten. Da kann man dann, also es ist so, dass man kriegt eine Rätselkarte. Man muss versuchen, das Rätsel zu lösen. Und dann sind so Plättchen drin. Und die Plättchen, da steht alles Mögliche drauf. Aber man kann es nicht immer lesen, weil manche Plättchen sind dann falsch rum bedruckt und manche sind nur mit dieser Rotfolie sehbar oder mit UV-Licht. Genau, man versucht immer 3 Plättchen zu finden, weil ein Code besteht immer aus einer Farbe, einem Gegenstand und Essen. Also ja, es gibt so Plättchen, wenn man die dann gefunden hat, dann steht unten klein eine Zahl drauf und so kann man dann den Code eingeben. Der Code besteht aus 3 Teilen. Man muss dann halt eingeben, was weiß ich, die gesuchte Farbe ist zum Beispiel blau. Und dann steht unten klein eine 6 und dann kann man oben in das Schloss eingehen 6 und dann und so weiter und so weiter. Und wenn es dann richtig ist, dann geht das Schloss auf.
Genau, das Schloss kriegt vorher die Karte eingeschoben, damit es weiß, wie der Code ist. Es sind 60 verschiedene Rätsel drin und die Rätsel sind natürlich nicht so einfach wie findet das Plättchen, das Plättchen, das Plättchen. Das wäre ein bisschen langweilig.
Genau, also wir haben es vor Ort ja als Live-Event gespielt.
Was man sicherlich auch so, wie es vor Ort gespielt worden ist, bei Kindergeburtstagen machen könnte.
Ja, das stimmt, das könnte man machen. Wir haben eine sehr leichte Rätselkarte gehabt und eine etwas schwierigere. Die leichte war, da musste man sozusagen mit Pfeilen, es war so ein Raster abgebildet, man musste mit Pfeilen
das Raster abgehen,
das Raster abgehen dann, und musste dann halt gucken, wo man landet. Das war easy. Und das zweite war schon ein bisschen schwieriger, das war sozusagen eine verschlüsselte Botschaft.
Also genau, man erstmal entschlüsseln musste.
Buchstaben, ja. Und dann musste man halt mit, es wurde aber nicht gesagt, welche Verschlüsselung das war, und dann musste man halt rausfinden.
Und es war nicht die bekannte Zweierverschlüsselung, sondern eine andere.
Nee, es war nicht eins.
Ja, richtig, aber auch nicht nur zwei, aber ja. Genau, und der Live-Event, also das ist so, das Spiel ist ja so, dass die Plättchen, glaube ich, auf dem Tisch liegen, ne, und dann alle gleichzeitig suchen und man es kooperativ spielt. Und der Live-Event war einfach, dass die Plättchen im Raum verteilt sind und zwei Gruppen gegeneinander gespielt haben und dann man dann die Plättchen alle rumlaufen musste, um sie zu sehen. Genau. Das Coole ist auch, dass das Schloss zwei Modi hat. Und zwar einen Trainingsmodus, wo er einfach die Zeit hochzählt, dann hat man aber keinen Zeitdruck. Und einen normalen Modus, wo er von 5 Minuten runterzählt.
Richtig, genau. Und wenn man also einen falschen Code eingibt, dann kriegt man nochmal 30 Strafsekunden in diesem...
Genau.
In dem einen Modus.
Genau. Ich fand das ziemlich, ziemlich cool. Es ist anders als die anderen Exit-Spiele. Man kann es immer wieder spielen. Es zerstört sich nicht selbst. Aber ich glaube, es ist die optimale Haptik und die optimale Regeltiefe, um die Kinder daran ranzuführen, Spaß zu haben an so Rätselspielen und nicht gleich gefrustet zu sein, weil es ihnen zu schwer ist.
Und man muss sagen, also ja gut, das Einfache, haben wir wirklich ruckzuck geknackt gehabt, aber das etwas Schwierige, da haben wir auch schon so 2-3 Minuten dran gekniffelt. Oder
was jetzt für ein Exit-Spiel natürlich nicht allzu lang
ist. Naja, so lang, es war vielleicht auch 5 Minuten. Bis wir das dann geknackt hatten, also den Code. Ja, ich sag mal so, für den Exit ist es natürlich nicht so lang, aber ich meine, wir waren alles Erwachsene. Darfst du ja nicht vergessen, wenn es dann nur Kinder sind, die brauchen wahrscheinlich ein bisschen länger dafür.
Und auch alle Exit erfahren, das kommt ja auch noch dazu.
Ja. Genau.
Aber ich fand die Grundidee echt cool, ich finde es lustig, dass sie das so machen. Ja, bin sehr gespannt auf das Endprodukt, aber das war ja im Prinzip schon das Produkt, was wir jetzt hier hatten. Das ist nur, glaube ich, jetzt noch nicht kaufbar, aber es wird spätestens in einem Monat kaufbar sein.
Ja, genau. Genau.
Ja, genau. Das haben wir heute noch gespielt als Live-Event. Ne? Dann waren wir eigentlich durch. Jetzt überlege ich gerade, haben wir jetzt irgendein Spiel nicht erwähnt? Es kommt noch eine Neuauflage von Deutschland finden Sie Minden. Interessiert mich jetzt gar nicht, weil Geografiespiele Andi exzessiv schlecht. Und zwar so schlecht, dass es mir halt keinen Spaß macht, gegen andere zu spielen, die eindeutig sofort gewinnen werden gegen mich. Wie in Arne oder in Jürgen, da habe ich null Chance, weil es mich einfach null interessiert in meinem Kopf, wo welche Stadt liegt, wo welcher Fluss, das interessiert mich nicht, das ist nicht meins. Aber das wird neu aufgelegt.
Ich glaube, das war's.
Ich glaube, es sind ja auch einige Spiele, ne? Ist schon einiges. Genau, das müsste es meines Wissens auch gewesen sein. Das waren sozusagen die Kosmos-Neuheiten. Ich finde, es ist ein sehr guter Jahrgang, also es war jetzt nicht ein Spiel dabei, das mir überhaupt nicht gefällt. Ich denke, das ist für jeden was dabei und ich fand es eigentlich alle sehr, sehr spannend. Was gut ist, weil das letzte Jahr haben mich zwei Spiele nicht überzeugt. Einmal der dritte Teil der Kent Follett-Reihe hat mich leider nicht ganz so überzeugt von der Spieltiefe und von den Entscheidungen her. Und das Mercator, oder wie es hieß jetzt neulich vor einem halben Jahr oder was, fand ich jetzt auch nicht so den Hit. Also leider. Kam bei uns nicht gut an in den Testgruppen, weil es halt zu langweilig war. Man hat ständig dasselbe gemacht und die Entscheidungen waren relativ trivial, was schade ist. Was jetzt bei den Herbstneuheiten komplett sich ändert. Also die sind alle super spannend interessant und ich denke, für jeden ist da was dabei und da macht man überhaupt keinen Fehler, da ein Spiel zu kaufen und zu spielen oder auch zu verschenken. Da ist alles richtig platziert, glaube ich.
Ja, sehe ich auch so.
Genau, Lokation war wieder super, war wieder super Stimmung vor Ort. Ayana hat in keinster Weise gestört, ganz im Gegenteil, die Mehrheit fand es total süß, dass sie dabei ist. Ja, und die Spiele waren gut, das Essen war gut, das Hotelzimmer war, wir haben wunderbar geschlafen können, außer dass die Ayana halt eingesperrt war und dann nicht mehr so einfach zum Einschlafen zu beruhigen war. Ja, und wie immer, wir kommen gerne, gerne wieder, lieber Cosmos Verlag, wenn ihr uns nächstes Jahr wieder einladet. Es macht uns unglaublich viel Spaß, vor Ort die Spiele zu spielen, vor Ort unseren Ersteindruck zu filmen. Das haben wir gemacht mit Matthias zusammen wieder. Also ich und der Matthias sind alle Neuheiten durchgegangen. Und aufgrund unserer Partien berichten wir euch dann nochmal kurz die Regeln, zeigen euch die Spielschachtel und was wir zu dem Spiel meinen zusammen. Und da sind unsere Meinungen deutlich auch teilweise ein bisschen unterschiedlich, aber wir sind beide von dem Kosmos-Jahrgang überzeugt und haben halt jetzt hier auch diesen Podcast für euch aufgenommen, sodass ihr euch wunderbar reinfriemeln könnt schon vor der Messe. Die ist ja schon bald, also in wenigen Wochen, letzte Oktoberwoche ist ja dann Essen und da könnt ihr sicherlich alle diese Neuheiten kaufen und kennenlernen und macht damit wahrscheinlich nicht viel falsch beim Kosmos-Verlag diesen Herbst, so wie es aussieht. Berner, ihr Tipp ist vor allem das Imhotep 2er, wie sie euch gesagt hat. Ich würde euch vor allem das kooperative Würfelspiel empfehlen, das hat mich auch ziemlich geflasht, das Roll for Adventure. Aber grundsätzlich fand ich alle kommenden Neuheiten sehr interessant. Ja, das waren der Smooker.
Und die Berner.
Und wir danken euch vielmals beim Zuhören. Wenn ihr das mögt, was wir tun, könnt ihr auch auf unserer Website vorbeikommen, gucken. Da gibt es den Podcast, da gibt es relativ oft tägliche Neuigkeiten. Da gibt es unsere Messevorschau, wo wir versuchen, alles zu listen, was rauskommt, inklusive Filtering-System, nach Kaufen, Spielen, Angucken. Dann könnt ihr euch das sortieren und nach Hallen sortieren, wenn ihr wollt. Ihr könnt unsere Rezensionen lesen. Ihr könnt, wie gesagt, die Videos angucken. Und ihr könnt natürlich uns auch bei Patreon unterstützen, dann können wir uns nämlich neues Equipment kaufen, die Kosten bezahlen für Hotels oder sowas. Alles, was mit Klicken zu tun hat, da nehmen wir das Geld auch aus diesem Patreon-Topf und natürlich noch aus unserem privaten Geld oder aus Bannergeld etc. Das heißt, wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, weil das fließt alles in das Projekt und da konnten wir uns jetzt zum Beispiel hier dieses neue Equipment kaufen, weil ihr hört jetzt gerade uns beim Autofahren aus zwei Nackenmikrofonen, sodass das jetzt komplett eine ganz sichere Autofahrt ist, sowohl für den Fahrer als auch den Beifahrer. Die Tonqualität ist besser geworden und die verwenden wir auch mit dem Zoom zusammen jetzt bei unseren Videos, zum größten Teil zumindest bei denen, die wir zu Hause drehen. Wenn wir es nicht vergessen, klappt das aber auch ganz gut und ich meine, ihr werdet es dann in Zukunft dann auch öfter hören, dass unsere Soundqualität deutlich nach oben gegangen ist und besser ist. Ja, und die GoPro, wir haben ja mehrere Videos jetzt mit zwei Winkeln, haben wir auch mit Patreon-Geld finanziert und ihr kriegt ja auch eine Kleinigkeit von uns, nämlich Promokarten etc. Ja, das war jetzt die Ayana, die jetzt langsam wach wird und die kümmern wir uns jetzt und fahren noch weiter nach Hause. Danke fürs Zuhören, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.